Ich möchte mit euch heute Morgen ein Gleichnis anschauen, das wir nur im Lukas-Evangelium finden. Und zwar in Lukas 18, die Verse 9 bis 14. Lukas 18, Verse 9 bis 14. Es ist das Gleichnis vom Pharisäer und vom Zöllner, die beide in den Tempel gehen, um dort anzubeten, sich aber sonst ganz unterschiedlich verhalten. Ich möchte zuerst einmal dieses Gleichnis vorlesen und dann mit euch hineingehen, was steht vorher, was steht nachher, wen meint Jesus wohl mit diesen beiden Personen, die da auftauchen. Und wenn wir das geklärt haben, dann können wir dazu übergehen, was das uns heute zu sagen hat, wo wir da hineinpassen, mit welcher der beiden Rollen wir uns möglicherweise identifizieren können oder müssen. Also, das Gleichnis vom Pharisäer und vom Zöllner im Tempel aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 18, Verse 9 bis 14. Dann richtete er, Jesus, dieses Gleichnis an gewisse Leute, die von sich selbst überzeugt waren, gerecht zu sein, und die anderen verachteten. Zwei Menschen stiegen zum Tempel hinauf, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Aufrecht stehend betete der Pharisäer bei sich selbst so: »O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie der Rest der Menschen hier, wie die Räuber, Ehebrecher, Rechtsbrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche, ich gebe den Zehnten von allem, was ich erwirtschafte.« Der Zöllner hielt sich auf Distanz und wollte nicht einmal die Augen zum Himmel richten, sondern er schlug sich auf die Brust, indem er sagte: »O Gott, sei mir, einem Sünder, wieder versöhnt. Ich sage euch, dieser stieg als der, der Recht bekommen hat, wieder herunter nach Hause, eher als jener. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Aber derjenige, der sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden.« Soweit das Gleichnis. Schauen wir hinein, was steht vorher und was steht hinterher. Gibt es da einen gewissen Bezug? Direkt vorher haben wir ein anderes Gleichnis, nämlich das von der bittenden Witwe. Also einer Frau, die Recht bekommen will bei einem ungerechten Richter. Und dann immer wieder aufgefordert wird, also sie fordert immer wieder den Richter auf, ihr Recht zu sprechen. Hier merken wir, gibt es eine gewisse Parallele, denn in beiden Gleichnissen geht es ums Gebet. Im ersten geht es um das kontinuierliche Gebet, die bittende Witwe: auch wenn Gott nicht direkt antwortet auf dein Gebet, bete immer wieder, bleib ausdauernd dabei. Nicht, weil Gott nicht hört, sondern weil Gott will, dass es dir etwas kostet, dass dein Vertrauen dabei bleibt, auch wenn du nicht sofort eine Antwort bekommst. In diesem zweiten Gleichnis, was wir heute etwas näher anschauen wollen, von dem Pharisäer und dem Zöllner, geht es auch ums Gebet. Also die Stellung, hier aber mehr die Stellung des Menschen zu Gott. Warum bete ich? Was beabsichtige ich damit? Nicht so sehr diese Kontinuität, sondern die Umstände, der Inhalt des Gebetes wird hier näher angesprochen. Aber da merken wir, es gibt eine gewisse Verbindung zwischen dem ersten und dem zweiten. Danach, nach dem Gleichnis von dem Pharisäer und dem Zöllner, geht es um die Segnung der Kinder. Das heißt, es werden Kinder zu Jesus gebracht, er segnet ihn und sagt ihm, denen gehört das Reich Gottes. Hier merken wir, gibt es auch eine Verbindung. Und zwar die Verbindung ist dabei, wen halten wir für den idealen Christen? Wen halten wir für den guten Gläubigen? Und da wissen wir, dass damals in Israel Kinder nicht so viel galten. Zwar waren sie Geschenk Gottes, zweifellos, aber wir wissen ja von einigen Begebenheiten, wo die Jünger die Kinder sogar wegzuhalten versuchen von Jesus. Und direkt danach kommt eben auch für diese Kinder ist Jesus da. Er ist nicht nur für die Erwachsenen und nicht nur für die Frommen. Und hier merken wir, gibt es ebenfalls eine Beziehung zu dem Gleichnis. Denn in diesem Gleichnis wird uns ja ebenfalls einer vor Augen gemalt, der ganz fromm und vorbildlich zu sein scheint, auf den ersten Blick, und einen, wo man denkt, also der hat doch im Tempel eigentlich gar nichts zu suchen, nämlich der Zöllner. Der lebt doch nur in Sünde, der soll sich erstmal bekehren, der soll erstmal seinen Job aufgeben und dann kann er ja zu Gott kommen und beten. Also wir merken, hier gibt es einen direkten Bezug dazu, sowohl zu dem, was vorher berichtet wird, als auch zu dem, was nachher berichtet wird. Einmal das Thema des Gebetes, zum Zweiten, für wen ist das Reich Gottes denn eigentlich gedacht, ist es offen. Darüber hinaus erinnert uns dieser Text vielleicht auch etwas an die Begebenheit von Maria und Martha. Also das kennen ja einige von uns. Jesus kommt zu Maria und Martha nach Hause und die Martha, die arbeitet immer ganz fleißig dabei und das ist ja auch gut. Und die Maria sitzt da scheinbar ganz faul und hört Jesus nur zu. Und dann ist ja das Ende der Geschichte dabei. Ja, eigentlich hat sich hier Maria richtig verhalten, denn in diesem Moment war es wichtiger, Jesus zuzuhören. Also da wird in unserem Kopf eigentlich etwas umgedreht. Normalerweise würden wir alle denken, der Fleißige, das ist doch das Vorbild. Das ist in vielen Fällen auch so. Da sagt Jesus auch nichts dagegen. Also nicht, dass jemand das falsch versteht und dann sagt, am besten nichts tun. Nicht? Also ich weiß nicht, bei manchen unserer Kinder, wenn wir da so draußen mal so eine Arbeitsaktion haben, die würden das, glaube ich, gerne so auslegen. Nicht? Also gerne so auslegen, ich bin der Frömmere, ich bleibe zu Hause und lese. Oder hören wir auch irgendwas im Radio an oder ein Hörspiel. Also nein, das gilt nicht immer. Aber hier in dieser Situation, da drehen sich plötzlich unsere wohlgesetzten Verhältnisse um auf den Kopf. Und so ähnlich ist das hier auch bei dem Pharisäer und dem Zöllner. Denn das, was uns auf Anhieb deutlich wird, der Zöllner schneidet hier irgendwie nicht gut ab, bei dem, wie Jesus ihn darstellt. Also ich hoffe, dass euch das aufgefallen ist schon beim ersten Lesen, sonst werden wir noch dazu kommen, wenn wir es genauer anschauen. Etwas erinnert mich das Ganze auch. Das haben wir, also dieses Gleichnis von Maria und Martha, bin ich Gleichnis, also diese Geschichte, haben wir ja in Lukas 10, ab Vers 38. Und in Lukas 10, ab Vers 30, also direkt davor, ist dann die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Ja, auch ein Gleichnis, das Jesus erzählt. Und auch das erinnert mich irgendwie an diese Begebenheit. Denn da ist es ja genauso. Da ist dann der fromme Priester, der den, der zusammengeschlagen worden ist, helfen sollte. Und statt es zu tun, muss er seinen frommen Pflichten nachgehen, kümmert sich gar nicht drum. Also auch hier wieder der Fromme und der wirklich Fromme, der geht ja in den Tempel und betet da, schneidet hinterher schlecht ab. Und der gar nicht so Fromme, nämlich der Samariter, also der, der eigentlich, naja, gar nicht den richtigen Glauben so hat für die Juden aus jüdischer Sicht, der schneidet dabei gut ab. Und so ähnlich haben wir das ja hier auch. Also da sind so Beziehungen, glaube ich, zu dem, was Jesus erzählt, das steht nicht ganz so neutral da, sondern da gibt es Zusammenhänge. Wir sollten auch vor Augen haben, wen Jesus hier anspricht. Das heißt, vor wem er überhaupt dieses Gleichnis erzählt. Selbstverständlich sind da seine Jünger. Und mit seinen Jüngern sitzen wir sozusagen mit dabei und hören dann ja auch mit zu und müssen uns fragen, meint Jesus vielleicht auch uns, damals als Jünger und heute als Christen dabei? Aber es geht nicht nur um die, sondern wir lesen dann auch schon vorher, nämlich einmal im Kapitel 16, Vers 14, das heißt, da fängt ja die ganzen Reden Jesu auch schon an. Da lesen wir nämlich, dies alles hörten aber die Pharisäer. Sie waren geldgierig und spotteten über ihn. Und dann lesen wir noch ein bisschen weiter, Kapitel 17, Vers 20. Als aber von den Pharisäern er gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes, antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt und so weiter. Also das heißt hier direkt in dem Zusammenhang, direkt vorher werden zweimal erwähnt, dass unter den Zuhörern Jesus viele Pharisäer sitzen. Wenn also Jesus hier den Pharisäer in der Geschichte auftreten lässt, ist das wahrscheinlich nicht vollkommen willkürlich, sondern dann da sind einige, die vor ihm sitzen, die genau zu dieser Personengruppe gehören und sich wahrscheinlich deshalb auch angesprochen fühlen oder zumindest angesprochen fühlen sollten. Allerdings, was wir hier auch sehen, Jesus ist noch kommunikationsbereit. Er spricht noch mit den Pharisäern. Er hätte sie auch einfach ignorieren können. Wir haben ja vorher schon gelesen, nicht? Das waren dann hier die Geldgierigen, die Ich-Zentrierten, die nur Scheinfrommen. Aber trotzdem, er geht auf sie zu, er erzählt ihnen eine Geschichte, ihnen zur Hilfe. Denn diese Geschichte soll ja nicht dazu dienen, dass uns unsere vorgefertigten Urteile bestätigt werden. Wir als Christen heute tendieren ja schnell dahin zu sagen, die Pharisäer waren die Bösen und natürlich die anderen und wir sind die Frommen, also die Zöllner, sozusagen. Wir merken in deiner Geschichte, so ganz geht das nicht auf. Das klappt nicht so ganz. Da werden wir gleich noch etwas reinschauen. Also wir sollten auch da nicht zu vorschnell sein, denn möglicherweise finden wir uns ab und an auch mal in der Rolle des Pharisäers wieder, der hier dargestellt wird. Nun, Jesus, der wird angegriffen, er antwortet ihnen und jetzt kommen wir mal Stück für Stück, wollen wir uns in dieses Gleichnis hineinarbeiten. Der erste Vers, nämlich Vers 9. Dann richtete er dieses Gleichnis an gewisse Leute, die von sich selbst überzeugt waren, gerecht zu sein und die die anderen verachteten. Es ist doch interessant, wie das eingeleitet wird. Hier werden die Adressaten des Gleichnisses bewusst genannt. Also nicht gesagt, er redete zu irgendjemandem. Aber eigentlich werden sie dann doch auch wieder nicht genannt. Also da steht ja, er richtete sie an gewisse Leute. Klingt interessant, nicht? Und dann werden die auch noch etwas näher beschrieben, aber nicht mit Namen. Also keine Gruppe. Hier steht nicht an die Pharisäer, Sadduzäer, Schriftgelehrten, sonst irgendjemand, sondern an gewisse Leute. Und dann das Charakteristikum, was diese Leute auszeichnet, das wird dann noch etwas näher vor Augen geführt. Und zwar sind es Leute, die von sich selbst überzeugt waren, gerecht zu sein. Also das, was hier genannt wird, ist nicht so sehr, dass sie gerecht waren. Hier wird gar keine Aussage gemacht, ob sie gerecht waren oder nicht. Durchaus könnte es sein, dass es wirklich vorbildliche Leute gewesen sind. Das wird von Jesus gar nicht in Zweifel gezogen. Aber das, was er hier als Kriterium erwähnt, ist, die sind sich auch ganz bewusst dessen, egal ob sie es waren oder nicht. Das heißt, hier ist diese Selbstgerechtigkeit, eine begründete oder unbegründete, das wird von Jesus gar nicht aufgegriffen. Aber diese Selbstgerechtigkeit, mit der diese Menschen auftreten, sie waren sich ganz in diesem Bewusstsein, ich bin ein gerechter Mensch. Eigentlich müssten alle so sein wie ich. Oder, nein, eigentlich besser nicht. Denn wenn alle anderen so sind wie ich, hebe ich mich ja nicht mehr herab, nicht mehr heraus davon. Denn das, was hier noch dazu kommt, ist, sie nehmen einen Teil ihrer Selbstgerechtigkeit woher? Dass sie den anderen verachteten. Also es geht ja häufig einher. Umso besser ich mich darstelle oder umso mehr ich von mir denke, das geht am leichtesten, wenn ich die anderen erst einmal schlecht darstelle. Also dann muss ich auch schon gar nicht mehr viel tun. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so bei Streitereien unter Kindern. Nicht? Dann kannst du einem Kind sagen, ja, du hast aber das und das Böses getan. Du hast da meinetwegen Süßigkeiten genommen, wo du es nicht hättest tun sollen. Und dann kommen sie danach und sagen, aber der andere, mein Bruder, der macht das regelmäßig jeden Tag. Bist du deshalb besser dran? Nein. Aber wenn der andere noch schlechter ist, dann bist du selbst mit deinem Schlechten noch ganz gut. Oder sagen wir, ein Geschwisterteil gibt dem anderen eine Ohrfeige. Und dann sagst du als Eltern, was hast du da gemacht, warum hast du das getan? Und der sagt dann, ja, aber der andere, der hat mir einen Kinnhaken gegeben. Also Kinnhaken ist schlimmer als Ohrfeige, also ich bin doch gar nicht so schlimm. Nicht? Also da steckt schon etwas von der Selbstgerechtigkeit drin. Der andere ist ja so schlimm, dadurch bin ich automatisch schon gut. Und das ist etwas, was diese Selbstgerechtigkeit dieser gewissen Leute, die da angesprochen werden, kennzeichnet. Die Sünde, die sie hier haben, ist der des geistlichen Stolzes. Egal, ob sie wirklich auf irgendetwas stolz sein können oder ob es eigentlich nur eingebildete, gute Sachen sind, die sie bei sich haben. Das heißt, diese Leute waren in Bezug auf sich selbst überzeugt. Es ist so ein Selbstvertrauen, eine Arroganz, könnte man sagen, die dahinter steht. Und es ist nicht gesagt, dass sie auch gerecht vor Gott sind. Und das wäre eigentlich das Entscheidende, das Wichtige, was wir in unserem Leben brauchen. Es ist das Leben, das ihr Gewissen bestimmt und nicht das Gewissen, was ihr Leben bestimmt, so könnte man es sagen. Also das heißt, sie leben und was sie leben, das ist gut, also sagt ihr Gewissen dann wieder, aha, du bist gut. Das Gewissen wird danach ausgerichtet, wie wir handeln. Also wenn du halt ein cholerischer Mensch bist und ab und zu mal aus der Haut fährst, dann sagst du dir also neue Ordnung, cholerisch sein ist natürlich, da ist keine Sünde, alles normal. Und dann sagt dir dein Gewissen hinterher auch, du bist gut, weil das, was du machst, ist in Ordnung. Oder vielleicht bist du Phlegmatiker und dann laufen die Sachen alle nicht so und alles geht so mehr so, naja, es kommt heute nicht oder morgen nicht oder es läuft gar nicht. Und dann sagst du dir, das ist normal, das ist gut, also mein Gewissen sagt mir nicht mehr, das ist falsch. Und mit der Zeit gewöhnt sich dein Gewissen daran, sagt dir, du bist gut. Und so geht das weiter. Meinetwegen bei Lüge, du erklärst bestimmte Sachen nicht mehr als Lüge. Das ist halt, das ist eine interpretierte Wahrheit oder so. Und mit der Zeit glaubt dein Gewissen das auch. Und so ist das bei dem Pharisäer. Der weiß ganz genau, wie gut er ist, weil sein Gewissen ist geeicht auf sein Leben. Aber das, was wir brauchen, ist gerade umgekehrt. Wir brauchen ein Gewissen, was geeicht ist von Gott. Was von Gott bestimmt wird und was uns dann häufig im Leben mal Ärger macht und uns sagt, das, was du hier tust und sagst, ist falsch, da musst du was verändern. Und das tut dieser Pharisäer gerade nicht, sondern er hat sein Gewissen nur nach sich selbst, nach dem Ist-Zustand ausgerichtet. Nun, er hält dann die anderen für nichts, so wird er hier ausgedrückt. Das ist ein starker Ausdruck der Verachtung. Der wird beispielsweise auch benutzt, derselbe Ausdruck, wo Jesus vor Herodes geführt wird. Also ganz am Ende seines Lebens, da wird er vor Herodes geführt und da steht auch, er achtete ihn für nichts. Was ist das für einer? Der bringt ja nichts dabei. Und hier ist, glaube ich, schon eine erste Gefahr, in der wir auch als Christen stehen können, dass wir unser Selbstbewusstsein in erster Linie darauf aufbauen, wie schlecht die anderen sind. Es gibt ja das richtig sozusagen als Literaturgattung im christlichen Bereich, nicht? Zu sehen, wie schlimm die Welt ist. Und umso schwärzer wir die Welt um uns herum malen, umso besser stehen wir schon selbst da. und wir müssen nicht mal etwas tun. Also beispielsweise bei mir, ich bin jemand, der nicht unbedingt gerne Alkohol trinkt. Und wenn ich uns umso mehr heraushebe, wie die ungläubige Welt ihre Alkoholexzesse und Orgien feiert und so, ja, umso besser kann ich mich schon fühlen und zu sehen, bin ich nicht heilig und bin ich nicht gerecht? So, dass ich nicht so bin wie diese bösen Zöllner und Sünder. Ja, ich könnte das durchaus machen und das wäre nicht mal gelogen, weil tatsächlich vom Alkohol halte ich nicht viel. Ich bin auch nicht jemand, der in großer Versuchung steht, jedes Wochenende in der Disco durchzufeiern. Also ich würde lieber das ganze Wochenende durchlesen oder so, nicht? Und studieren und so etwas. Aber da könnte ich jetzt richtig sagen, wie böse ist die Welt und die Schlägereien und die Drogen und was weiß ich, da noch alles in der Disco läuft. Also, wie gut bin ich nicht? Ich meine, wie gut bin ich, ne? Also, wie gut bin ich jetzt dabei, ja. Ja, ne, wer weiß, ja, also Unterbewusstsein. Und da will ich deutlich machen, ich glaube, das ist eine Gefahr, in der wir als Christen auch schnell stehen. Wir sehen die böse Welt da draußen und manchmal ist die ja auch böse. Heißt ja gar nicht, dass die gut ist. Ich will ja nicht sagen, dass das alles in Ordnung ist, was Menschen ohne Gott machen. Nur ich sollte mein Selbstbewusstsein nicht in erster Linie dadurch aufbauen, indem ich erstmal darstelle, wie böse die anderen sind in der Verachtung. Sondern wenn, dann sollte ich höchstens, mal im wahrsten Sinne des Wortes, dann anfangen zu weinen über die Leute, die ihr Leben vertun mit unsinnigem Zeug. Aber dann weinen um ihrer Willen, nicht als Selbstgerechtigkeit zu zeigen, wie toll ich bin. Als weinen, weil ich weiß, eigentlich wäre es gut, wenn die Menschen anders leben würden. Wenn sie erkennen würden, es gibt viel wichtigere Sachen im Leben, als das, womit sie ihr Leben vertun. Das wäre eine richtige Einstellung. Die würde vielleicht dazu führen, dass der Pharisäer später im Gebet dann noch bittet, hilf du den Leuten, diese Leute, oder ich will ihnen selbst helfen, wäre noch besser, nicht, wenn er das betet. Oder vielleicht, wenn er in der Öffentlichkeit gar nicht betet, kann er im stillen Kämmerlein, nicht? Muss sich ja nicht raushängen, wie er da über die anderen Leute denkt. Aber ich glaube, da ist eine Herausforderung, in der wir stehen können und wo wir manchmal wahrscheinlich auch merken werden, dass wir auch in Gemeinden, in denen wir sind, Schwierigkeiten haben, weil so diese richtig sündigen Menschen, da sind wir ja froh, dass wir mit denen nichts zu tun haben. Die sind ja draußen, nicht? Und wir, da kommt mal einer in die Gemeinde, also wenn der nicht von vornherein erstmal sich total verändert, also da muss die Kleidung verändert werden, die Frisur verändert werden und alle Gewohnheiten im Alltag müssen verändert werden, vorher darf der gar nicht bei uns in den Gottesdienst kommen, nicht? Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Bei uns gibt es dann ja Gesichtskontrolle, nicht so am Gottesdienst. Und dann wird nochmal gerochen an der Kleidung, nicht? Riecht der nach Rauch und so und Mund auf, einmal hauchen. Nein, Alkohol, zack, geh nach Hause, schlaf dich aus. Also nein, nicht, dass ihr denkt, ich gehe tatsächlich zu solch einer seltsamen Gemeinde. Machen wir nicht. Machen wir nicht. Das war jetzt das Stilelement der Übertreibung, um eine Sache deutlich zu machen. Ja, ich glaube, manchmal kann das dazu führen. Stellt euch mal vor, wirklich solch ein totaler Freak kommt bei euch in Gottesdienst. Tätowierungen, Arme voll, struppiger Bart dabei, riecht nach Alkohol und Knoblauch, ne, hat da seine, was weiß ich, durchgesessene Hose an und was weiß ich jetzt noch, was ihr euch da vorstellt. Ne, von irgendeinem Grund. Das würde wahrscheinlich ein Problem sein. Manche würden sich schon besser fühlen, denken, gut, dass ich nicht so bin, ne, wie der und so. Und andere würden sagen, also nee, der stört uns hier, geh mal wieder woanders hin. Aber da merken wir, das ist eigentlich ja gar nicht das Richtige. Theoretisch wissen wir das, aber die Herausforderung Jesu ist eben hier praktisch. Bauen wir unsere Selbstgewissheit, unser Gutsein dadurch auf, dass wir in erster Linie schauen, wie schlecht die anderen sind. Wobei wir hier sagen müssten, selbst wenn die wirklich alle schlecht sind, was macht es denn besser an deinen Sünden und Problemen? Denn um die soll es doch gehen. Wenn ich Kontakt mit Gott habe, da soll ich mich nicht beklagen, wie schlimm die anderen sind, sondern da soll ich meine Sünde und meine Sachen, die ich falsch habe, bekennen und vor Gott eingestehen. Und das tut dieser liebe Mann eben gerade nicht. Sondern für ihn sind die anderen eigentlich nur da, um sich herauszukehren. Sozusagen in seiner Theologie sind die nichts anderes als Brennmaterial für die Hölle. Nicht? Dafür kann man die noch gebrauchen. So dieses Schwarz und Weiß vor Augen zu malen. Ja. Aber sonst braucht man die eigentlich nicht. Und da merkt man, das ist falsch. Da ist eigentlich das Problem dieses Menschen. Das hat er eben nicht verstanden. Nun, und jetzt kommen wir mal ein bisschen näher damit hinein, jetzt werden uns diese beiden Leute noch vorgestellt. Also einmal hier diese Gruppe von den Menschen, die er anspricht, die Jesus ansprechen will, die eben viel von sich denken und das in erster Linie, weil sie schlecht über die anderen denken. Und dann kommen jetzt diese zwei Männer, die werden vorgestellt. Vers 10. Zwei Menschen stiegen zum Tempel hinauf, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Dieses Stiegen hinauf ist ganz typisch in der Bibel. Nicht nur, dass Jerusalem, da wo der Tempel liegt, ja tatsächlich im jüdischen Bergland etwas erhoben ist, sondern dieses Heraufsteigen soll auch sozusagen zum Ausdruck bringen, ich nähere mich Gott. ich steige zu Gott auf, weil damals haben die Juden ja die Überzeugung gehabt, Gott wohnt im Tempel und wenn ich zum Tempel gehe, bin ich in der Gegenwart Gottes. Also ich nähere mich an Gott an. Das soll auch dieses Hinaufsteigen zum Ausdruck bringen. Und interessant ist, hier sind beide erstmal gleich. Beide tun genau dasselbe. Der Zöllner geht eben morgens nicht in die Kneipe, sondern er geht morgens auch zum Tempel, um da zu beten. Beide tun äußerlich gesehen dasselbe. Und beide, die hier auftreten, sind eigentlich eher ungewöhnliche Typen im Tempel. Nun, im Tempel war viel los damals in Jerusalem, aber diese beiden würden wir eher nicht erwarten. Den Zöllner, nicht? Weil wir denken, naja, das ist einer, der ist nur geldgierig, der kümmert sich nicht um fromme Sachen. Braucht er scheinbar nicht. Aber der Pharisäer, der war eigentlich so fromm, dass er mit den normalen Leuten im Tempel auch nichts mehr zu tun haben wollte. Und die Pharisäer damals waren eben starke Kritiker der Sadduzäer. Und die Sadduzäer waren zum großen Teil diejenigen, die die Priesterkaste gestellt haben am Tempel, also die Hohepriester und so. Weil die haben eben mehr so Kollaboration gemacht mit den Römern und deshalb standen die besser da. Und normalerweise wollten die Pharisäer mit den Sadduzäern nichts zu tun haben, weil die hielten sie auch für viel zu verweltlicht. Deshalb haben die Pharisäer normalerweise eher in den Synagogen gebetet. Aber im Tempel, na, diese anderen, diese Priester, die sind die Hohepriester, die sind zu verweltlicht. Also eigentlich beide wären ungewöhnlich hier. Und Jesus greift diese beiden Personen wahrscheinlich gerade deshalb auf. Über beide staunt man. Der eine ist zu fromm und der andere ist zu wenig fromm. Und beide begeben sich in der Geschichte in den Tempel. Jetzt die Frage natürlich, wo sind sie da genau? Tempel dürfen wir uns nicht vorstellen, wie diese griechischen Tempel, die großen Säulen, die da stehen, dann ist man in einer großen Halle und ein riesiges Götterbild am Ende. So war der Tempel in Jerusalem nicht. Der Tempel in Jerusalem bestand aus verschiedenen großen Höfen, die nicht überdacht waren. Rings um diese Höfe war eine Halle, die Halle Salomos. Da wurde dann auch mal gehandelt und da wurde geredet und da wurden Opfer gekauft und so etwas. Und dann gab es den großen Vorhof der Heiden. Da durften alle Menschen hin. Und dann gab es den Vorhof der Frauen. Da durften eben die Frauen, also die jüdischen Frauen, hin zum Beten. Und dann gab es den Vorhof der Männer. Und da durften die jüdischen Männer hin, um zu beten, aber eben keine Frauen und keine Heiden. Und dann als nächstes gab es dann den Teil, wo nur die Priester hingehen durften. Und dann natürlich noch das Tempelgebäude an sich, wo dann die Priester nur in ganz seltenen Fällen hineingehen durften und darin dann das Allerheiligste. Also wahrscheinlich sind diese beiden Männer hier im Vorhof der Männer. Also schon eine etwas exklusive Sache, aber wir müssen uns vorstellen, da sind jeden Tag Hunderte, wenn nicht Tausende von Menschen, auch nur an ganz normalen Tagen. Sie gingen hierhin zum Gebet und normalerweise gingen die Juden zum Gebet dahin, zum Frühopfer oder zum Spätopfer. Es gab also zwei Opferzeiten jeden Tag und da waren normalerweise viele Juden, wenn sie konnten, gingen zum Gebet in diesen Tempel. Also die Sitze stehen jetzt nicht alleine nur für sich, sondern die stehen mit vielen anderen Menschen. Und da merken wir, für den Pharisäer ist das ja auch gerade eine Hauptabsicht. Denn der betet hier ja laut, der betet ja nicht nur leise. Der betet ja bewusst, dass die anderen es auch hören. Und wenn da jetzt keiner wäre, der zuhören würde, wäre ja die Hälfte des Spaßes vorbei. Also das heißt, da müssen ja Zuhörer sein, die jetzt sehen, wie er sich selbst lobt und sagt, bin ich nicht ein toller Kerl, schaut mich an. Und am liebsten würde er, dass sie hinter ihm noch auf die Schulter klopfen und sagen, ja super, toll, dass du hier bei uns bist, nicht? Und zeig uns doch mal, wie du da fastest und opferst und was weiß ich alles. Das würde er ja gerne hören. Also, da sind jetzt eine ganze Menge Leute und diese beiden sind auch mit dabei. Es ist ja nicht so eine Hausgemeinde, sondern ein öffentliches Gebet. Und bei öffentlichem Gebet, da müssen wir auch immer drauf achten, öffentliches Gebet kann schnell, auch für uns als Christen, als Ort der Selbstdarstellung dienen. Also, ich weiß nicht, ob ihr das von manchen Gemeinden kennt, wenn ihr da seid. Also bei manchen Gebeten habe ich auch echt die Vermutung, die Leute beten gar nicht zu Gott, sondern sie wollen jetzt nur mal eine Predigt ablassen und da sie nicht predigen dürfen im Gottesdienst, machen sie das dann in der Predigt. Bitte? Im Gebet, ja genau. Also es gibt es manchmal. Ich will ja gar nicht urteilen darüber, deshalb nenne ich auch keine konkreten Namen, Gemeinden oder sonst irgendwas, aber manchmal beschleicht mich so die Vermutung und manchmal versprechen die sich sogar noch so, nicht? Dann sprechen sie plötzlich nicht mehr zu Gott, sondern sprechen im Gebet dann zu uns in der Gemeinde und sagen uns, was er tun soll. Oder auch manche Gebete, ich weiß nicht, hoffentlich greife ich keinen davon euch an, aber die sind so mit frommen Floskeln überladen, dass das schon fast trieft vor Frömmigkeit. Ja? Und wenn man diese Leute dann am Nachmittag dann im Aldi trifft, am Sonntagnachmittag gibt's ja nicht, aber Montagnachmittag im Aldi trifft, der Abend, dann reden die plötzlich ganz normal. Dann reden die nicht mehr mit Halleluja und Gloria und Bruder und Schwester, sondern dann reden die ganz normal. Und man wundert sich, ob das dieselben Menschen sind.
Ja, und ich glaube, hier sind auch manche in der Gefahr, die Versuchung zu erliegen, letztendlich doch nicht nur zu Gott zu sprechen, denn der versteht uns ja auch, wenn wir normal reden, sondern eigentlich sich zu präsentieren vor den anderen Gläubigen und zu zeigen, siehst du, wie fromm ich bin, ich beherrsche das auch alles. Diese Sprache und die richtigen Ausdrücke und so, also richtig fromm. Und da müssen wir aufpassen, dass wir selbst nicht in der Gefahr sind, da hineinzufallen. Immer wieder uns überlegen, wenn ich jetzt bete, bin ich bewusst, dass ich auch wirklich mit Gott spreche dabei und nicht eigentlich für andere Menschen spreche, die um mich herum sind. Und damals, da war das ja sogar noch hoch angesehen. Also wir haben ja heute, können wir das ja nur in der Gemeinde machen. Also wenn ihr heute nach Lemgo geht, heute Nachmittag, und euch da auf den Marktplatz stellt und dann sagt, danke, dass ich so gut bin und nicht wie die Sünder um mich herum, dann werden die Leute euch wahrscheinlich nur komisch anschauen, vielleicht werden manche auch schon Krankenwagen rufen oder so. Aber es wird wahrscheinlich kaum einer sein, der euch besonders toll findet. Aber damals war das eben angesagt. Damals war das super. Da haben die Leute gedacht, oh, so ein Frommer. Das ist heute halt nur noch in der Gemeinde möglich, in der breiten Öffentlichkeit nicht. Aber eben auch da sollten wir das so nicht tun. Also, hier ein Gebet in der Öffentlichkeit. Dieses, er trat auf und betete, also das heißt, dieses Beten, das ist ein Verb, das im Infinitiv Präsens ist. Sagt euch vielleicht nicht sehr viel, aber ich sage euch dazu, diese Form wurde im Griechischen benutzt, wenn man eine Handlung ausdrücken will, die gewohnheitsmäßig abläuft, also die regelmäßig stattfindet. So haben wir hier das Verhalten des Zöllners nicht nur ein einmaliges Versehen, wo er dahin gekommen ist, sondern regelmäßig ging der zum Gebet und betete so. Doppelpunkt, Anführungsstriche und dann wird das erwähnt. Also ist hier etwas Regelmäßiges, was da stattfindet. Nun, dann kommen wir zum nächsten Vers. Aufrecht stehend betete der Pharisäer bei sich selbst so. O Gott, ich danke dir, dass ich nicht wie der Rest der Menschen bin, wie die Räuber, Ehebrecher, Rechtsbrecher oder auch wie dieser Zöllner. Nun, der Zöllner, der wird nur sehr kurz vorgestellt, der Pharisäer eigentlich auch. Eigentlich erfahren wir über diesen Pharisäer so gut wie nichts, außer dass er Pharisäer ist. Wir wissen nicht, war er verheiratet, lebte er in der Nähe, hatte er noch einen Beruf? Denn die meisten Pharisäer waren ja nicht Vollzeit-Pharisäer, sondern Teilzeit-Pharisäer sozusagen. Damals war es im Gebet vorgeschrieben, erst einmal zu knien, als Demütigung vor Gott, und das tat er wahrscheinlich auch. Und danach stand er auf, und dann wird hier noch gesagt, aufrecht stehend. Also stellen wir uns so vor, nicht? Stolz das Gesicht empor und nicht? Rücken durchgedrückt, in der Selbstbewusstsein, ich bin wer. Schaut her zu mir. Das ist das, was hier ausgedrückt werden soll mit diesem aufrecht stehend. Dass die Leute im Stehen gebetet haben, das wissen wir tatsächlich zum Beispiel aus dem 18-Bitten-Gebet. Das ist ein Gebet, was aus dem jüdischen Umfeld überliefert wird, aus dem 1. Jahrhundert. Es besteht aus 18 Bitten und das war so ein formelhaftes Gebet, was regelmäßig in der Synagoge gebetet worden ist. Und da wird uns auch berichtet, dass die Juden zu diesem Zeitpunkt meistens stehend, aber dann würde hier nicht aufrecht stehend wäre ganz normal, und meistens mit erhobenen Händen. Also das heißt, diese Juden der damaligen Zeit waren Charismatiker. Echt? Also in dem Sinne. Nein, waren sie nicht. Dieses Gebet, also zu beten mit aufrecht stehenden Händen, das war übrigens auch in der Urgemeinde so. Also wenn wir uns Paulus vorstellen, nicht, oder so, da steht ja auch so häufig, sie hoben Hände auf zum Gebet. Das heißt, vielfach war jüdisches Gebet so. Und da ist eigentlich auch gar nichts einzuwenden, nur heute ist das ja nicht mehr so eine neutrale Gebetshaltung, sondern heute, dann outet man sich immer schon, aha, ich gehöre zu dieser Gruppe der Christenheit, die sich Charismatiker nennen, weil die haben das als Anzeichen für sich genommen. Ja, dann ist man halt immer so ein bisschen gehemmt, nicht? Also wenn ich hier jetzt plötzlich anfangen würde, so zu beten, wahrscheinlich würden manche von euch nach Hause gehen und würden dann sagen, die Bibelschule Brake ist charismatisch geworden. Aber dabei wäre das, wenn ich es mache, tatsächlich nicht um den Charismatisch, sondern einfach bloß, naja, das war zur Zeit des Neuen Testaments halt so. Nicht? Und das hat dieser Mann wahrscheinlich auch so getan. Also er hebt die Hände auf zur Ausrichtung auf Gott dabei und er betet hier mit lauter Sprache. Das heißt, alle anderen können es hören. Und jetzt stellen wir uns sogar mal vor, sogar der Zöllner kann das hören, denn der ist ja nur ein bisschen weiter. Und dann sagt er, gut, dass ich nicht so bin wie dieser Zöllner. Ah, was ist das für eine Demütigung gewesen für diesen Zöllner? Und was nicht für ein hocherhabenes Gefühl für mich, nicht, mich herauszuheben als derjenige, der dabei betet. Nein, das entnehme ich aus der Praxis, wie man damals gebetet hat. Stilles Gebet gab es damals so gut wie gar nicht. Das heißt, normalerweise, wenn Leute gebetet haben, haben sie laut gebetet. Und daraus schließe ich das. Also ich gehe davon aus, wenn nicht speziell erwähnt würde, dass er jetzt im Stillen redet, dann muss ich davon ausgehen, er redet laut. Also zumindest normal laut. Ob er jetzt schreit, das wissen wir nicht, aber zumindest normal laut, sodass Umstehende es auch wahrnehmen können dabei. Ja. Und was hier ja eigentlich noch ein bisschen eine Ironie der Geschichte ist, finde ich, da steht nämlich, er betete bei sich selbst. So. Das ist doch eigentlich absurd, nicht? Ironie. Denn wenn wir beten, was sollten wir eigentlich tun? Wir sollten zu Gott beten. Und was tut er? Er betet bei sich selbst. Das heißt, er redet eigentlich gar nicht für Gott. Es geht ihm um sich selbst. Wir müssen sagen, eigentlich ein armer Typ, nicht? Der ist nämlich total einsam. Er schneidet sich von allen anderen Menschen ab, weil die ja alle so böse sind und er so gut ist. Und jetzt schneidet er sich auch noch von Gott ab. Nicht? Weil Gott, der könnte ihm ja noch sagen, dass bei dir auch noch was falsch ist. Nein, er hat ja sein Gewissen darauf geeicht, alles, was ich tue, ist richtig. Und Gott könnte da was durcheinander bringen und stören. Also Gott hat mir nichts mehr zu sagen, die Menschen haben mir nichts zu sagen. Ich bin alleine da. Und das drückt Radius aus, er betete bei sich selbst. Es geht ihm um sich. Und das merken wir auch am Inhalt des Gebetes. Er bittet Gott nicht um Vergebung, um Veränderung, um Erkenntnis. Das hat er ja alles schon, meint er zumindest. Und hier merken wir, das ist natürlich ein falsches Verhalten. Sicherlich, der Pharisäer wird hier etwas karikiert von Jesus. Etwas so deutlich dargestellt, die meisten Pharisäer hätten das so übertrieben nicht gemacht. Genauso wenig wie wir das heute so übertrieben machen würden. Aber Jesus stellt es so krass dar, damit wir das Grundproblem des Pharisäers vor Augen bekommen und uns auch hinterfragen, ob wir vielleicht manchmal in einer ähnlichen Situation sind, wo wir ebenfalls eigentlich nur uns darstellen, uns selbst lobhudeln wollen oder eben auf andere herabschauen dabei. Er isoliert sich hier von Gott und von den Menschen. Und deshalb auch, er redet immer von ich, nicht? Und ich und hier bei sich selbst und so und ja. Wenn wir jetzt im nächsten Vers lesen, da sagt er, ich faste zweimal in der Woche, ich gebe den Zehnten von allem, was ich erwirtschafte. Hier geht er mit dem, was er für Gott leistet, sogar noch über das hinaus, was im Alten Testament gefordert worden ist. Denn wenn wir im Alten Testament nachschauen, dann musste man eigentlich nur einmal im Jahr fasten. Das war jüdisch vorgesehen, und zwar am Yom Kippur, am großen Versöhnungstag. Das steht in Sacharja 8, Vers 18 und 19. Aber die Pharisäer zur Zeit Jesu hatten das noch überbieten wollen und hatten deshalb zwei Tage festgelegt, nämlich den Montag und den Donnerstag, an denen ein frommer Pharisäer fastete. Also sagen, ich tue ja nicht nur das, was Gott sagt, sondern ich gehe noch darüber hinaus. Und genauso ist beim Zehnten auch. Beim Zehnten wird ja genau festgelegt, was da genau verzehntet werden soll, nämlich von der Ernte so und so viel. Aber der geht auch noch darüber hinaus hier. Er sagt mich jetzt von allem, was ich erwirtschafte, musste er gar nicht. Sondern es war nur auf bestimmte Güter, musste man einen Zehnten geben. Das erinnert uns vielleicht da, stellt Jesus anderweitig ja mal einen Pharisäer vor und der sagt dann, der verzehnte Dill und Minze, also selbst die Gewürze. Stellt euch vor, ihr seid heute beim Mittagessen, dann streut ihr euch ein bisschen Pfeffer drauf und den zehnten Teil vom Pfeffer schnell noch wegnehmen und dann zum Opfer bringen. Dann merken wir, hey, was für eine Kleinlichkeit, was für übertrieben, diese Überfrömmigkeit dabei. Nicht? Und das Problem ist aber, Jesus sagt nämlich an dem Beispiel, wo er von dem Dill und Minze spricht, das seien diejenigen, die, wie ist das noch, die Mücken seien, nicht? Also Mücken aussieben, aber Kamele verschlucken. Also, und da ist, glaube ich, noch das Problem. Der merkt nicht, dass er durch seine Selbstgerechtigkeit eigentlich sich vor Gott verurteilt. Wir lesen ja zum Beispiel im Römerbrief, es gibt keinen Menschen, der gerecht ist, auch nicht einen. Hätte dieser Pharisäer auch wissen müssen, wenn er wirklich vor Gott offen wäre. Aber das war ja gerade ein Problem der Pharisäer gewesen. Sie hatten ihre Frömmigkeit aufgebaut und waren nicht bereit, sich von Gott hinterfragen zu lassen. Und das führt immer dazu, auch wenn wir pharisäische Frömmigkeit haben, führt das dazu, dass wir so einen eigenen Katalog an Sünden zusammenstellen. Das dürfen natürlich nie mehr als 10 oder 15 sein, sonst wird es unübersichtlich. Und möglichst welche, mit denen wir sowieso wenig zu tun haben. Also ich zum Beispiel würde jetzt mal aufstellen, also ich bin kein Bankräuber. Da kann ich mich schon jeden Morgen gut fühlen. Ich habe heute wieder keine Bank überfallen. Ich bin ebenfalls kein Säufer. Also tatsächlich bisher muss ich ja sagen, also ich habe mich noch nie betrunken. Also deshalb in jedem Fall auf meinen Katalog muss draufdrücken, nie betrinken. Fühle ich mich auch schon besser. Ich habe auch noch nie die Ehe gebrochen. Das muss auch noch unbedingt mit da drauf. Was noch? Morden. Morden ist auch gut. Also Morden habe ich auch noch nicht getan. Morden darf man auch nicht. Und dann, jeder hat so seinen Privatkatalog, möglichst von den Sünden, mit denen du sowieso kein Problem hast. Und da kannst du dann immer wieder für dich aufzählen, wie gut bin ich. Das tue ich nicht und das tue ich nicht und das tue ich nicht und das tue ich nicht. Und in vielen Gemeinden gibt's das auch so. Aber kennt ihr eine Gemeinde, die dann Gemeindezucht übt wegen Geiz? Oder wegen Neid? Oder gar wegen übler Nachrede? Nein, das sind doch Kavaliersdelikte. Das ist doch etwas, das macht doch jeder. Das ist doch gar nicht so gemeint, nicht? Und plötzlich haben wir alle möglichen Entschuldigungen dafür. Und hier ist ja eher die Frage, wir müssen darauf schauen, mit welchen Sünden wir Probleme haben und nicht die bösen Leute irgendwo um uns herum. Das hilft doch keinem. Und das ist genau das, was der Pharisäer hier auch macht. Er stellt seine Frömmigkeitskriterien zusammen, die er eben schon alle erfüllt hat. Für ihn ist es kein großes Problem, zweimal in der Woche zu fasten. Nicht? Das tut er ja wegen seiner Selbstgerechtigkeit, um sich so darzustellen. Und er geht über das hinaus, was Gott eigentlich fordert. Und erwartet von anderen, sie müssten es genauso tun. So gibt es auch manchmal in Gemeinden, dass ganze Kataloge zusammengestellt werden von Dingen, die die Bibel gar nicht fordert. Aber von denen wir meinen, die müssten unbedingt zur Frömmigkeit dazugehören, sonst bist du nicht richtig gläubig. Und damit will ich gar nicht sagen, dass diese Sachen nicht gut sein können. Also zum Beispiel, wenn eine Gemeinde auffordert, gibt ja auch so Gemeinden, die sagen, wer bei uns in der Gemeinde ist, darf keinen Fernseher haben. Die Regel finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Ich sympathisiere damit. Würde ich sogar noch dafür sein in der Gemeinde. Aber wir müssen aufpassen, das macht uns nicht zu frommeren Christen. Das ist auch nicht mal eine Forderung der Bibel, weder im Alten noch im Neuen Testament. Ihr könnt lange suchen, da steht kein Vers. Fernseher für Christen verboten. Gibt es nicht. Das heißt, aber das Problem ist ja trotzdem da, dass viele Menschen damit nicht umgehen können, ihre Zeit totschlagen, statistisch gesehen 3 Stunden pro Tag der durchschnittliche Deutsche vor dem Fernseher sitzt. Ich frage mich, wer von euch meine Stunden alle mitschaut? Irgendwo muss das ja wieder aufgehen, aber dafür lese ich für euch mit. Ja, ich meine, nach derselben Statistik, da stand, der durchschnittliche Deutsche liest 14 Minuten am Tag. Da habe ich mich gefragt, was für einen durchschnittlichen Deutschen die genommen haben. Also ich komme ja im Durchschnitt bestimmt auf 4 oder 5 Stunden pro Tag. Also müsste ich jetzt hier ja schon fast für alle von euch mitlesen, ne? Dabei. Aber gut, ihr merkt jetzt, das wäre meine pharisäische Einstellung jetzt nicht. Wo ich sage, wie gut bin ich im Vergleich zu euch? Nein, aber das soll ja alles gar nicht sein. Denn da ist ja gerade der Fehler. Gerade das sollen wir eben nicht tun. Wenn wir merken, meinetwegen Fernseher ist schlecht, verzichte darauf, motte ihn ein, schmeiß ihn weg oder so, wenn er dir schadet oder dir falsche Gedanken in den Kopf bringt oder so. Aber mach nicht, jetzt habe ich das geschafft, ich bin der beste Christ und jetzt müsst ihr alle sein wie ich. Das ist das Problem, was wir hier haben und was auch der Pharisäer hat. Übrigens, die Christen haben das hinterher übernommen. Die haben aber gesagt, ja, weil die Juden jetzt am Montag und Donnerstag fasten, machen wir das natürlich nicht, sondern wir fasten am Mittwoch und am Freitag. Das war schon dann 50 Jahre, nachdem die Gemeinde entstanden ist, gab es diese Regel. In katholischen Gegenden wird die bis heute beachtet. Vielleicht kennt ihr noch die Reste davon. Dann sagt man, am Freitag ist Fastentag, da wird kein Fleisch gegessen, sondern nur Fisch. Nicht? Und das ist dann auch Fasten. Da würden manche natürlich sagen, hey, ich esse ja viel lieber Fisch als, was weiß ich, irgendwie Fleisch. Aber nein, jetzt kannst du dich gut fühlen, wenn du gerne Fisch isst, sag es keinem, sondern sehe mit saurem Gesicht dahin und sag, ich faste heute, ich esse kein Fleisch, ich esse heute nur ein bisschen Fisch und so. Nicht? Und dann bist du gut angeschrieben in katholischer Umgebung. Und hier merken wir wieder, das alles bringt es nicht. Und das ist Jesus ja gar nicht gegen das Fasten. Fasten ist gut. Wenn wir wirklich sagen, ich will mir mal Zeit nehmen, nur mit Gemeinschaft mit Gott. Ich will mich nicht ablenken lassen. Ich will jetzt sagen, ich bin auch bereit, etwas zu opfern für Gott, auf etwas zu verzichten. Dann ist Fasten super. Aber wenn Fasten nur dazu dient, sich am Sonntag hinzustellen, mit langem Gesicht und zu sagen, ich bin so fromm, ich habe gefastet und schaut doch alle auf mich, dann ist es vollkommen verfehlt. Dann sagt Jesus bei der Einleitung zur Bergpredigt, die haben ihren Lohn dahin. Die brauchen sich gar nicht mehr bei Gott dafür zu rühmen, die haben sich vor den Menschen schon gerühmt und die Anerkennung haben sie auch schon eingesammelt dabei. Also dieser Mann übertreibt es in seiner Frömmigkeit. Und wir müssen auch darauf achten, Jesus im Gleichnis sagt an keiner Stelle, dass er ein Lügner ist. Scheinbar war dieser Pharisäer wirklich fromm. Und das trifft uns auch. Ich rede nicht von denen, die Lügner sind in Gemeinden, sondern von denen, die wirklich fromm leben. Das Problem war auch nicht das fromme Leben, war auch nicht das Fasten. Das Problem war eben dabei einerseits, dass er die anderen niedergemacht hat und das Problem war die Selbstgerechtigkeit, sich nur etwas darauf einzubilden, was er alles geleistet hat dabei. Und der Dank an Gott, der ist hier eigentlich nur Nebensache. Dann haben wir als nächstes den Zöllner. Der Zöllner hielt sich auf Distanz und wollte nicht einmal die Augen zum Himmel richten. Er schlug sich an die Brust, indem er sagte, O Gott, sei mir Sünder wieder versöhnt. Oder Luther sagt, glaube ich, sei mir Sünder gnädig. Aber versöhnt trifft es hier vielleicht noch ein bisschen besser. Da soll ausgedrückt werden, er will zurück zu Gott. Er merkt, eigentlich ist er ungerecht vor Gott. Eigentlich, was er tut, das sind viele Fehler und Versagen. Das muss ihm keiner sagen. Er ist sich seiner Sünde bewusst. Und das ist aber der erste Schritt, um Vergebung zu bekommen. Wenn wir uns nie sagen lassen, wo was falsch läuft in unserem Leben, auch wenn wir schon seit Jahren oder Jahrzehnten Christen sind, dann werden wir da auch keine Veränderung erleben. Dann werden wir auch keine Vergebung bekommen. Der erste Schritt ist die Einsicht, da ist etwas falsch. Und Gott will es uns zeigen, garantiert. Weil er will ja nicht, dass wir drin bleiben. Und wenn Gott uns auf Sünde aufmerksam macht, tut er das nie, weil er sich darüber freut, dass wir so schlecht dran sind. Gott hat nie Freude an Sünde. Oder wie das die Bibel auch sagt, am Tod des Ungerechten. Gar nicht. Aber wenn wir unsere Sünde nicht erkennen, wie sollen wir sie loswerden? Dann leben wir als Christen vielleicht Jahrzehnte mit unseren Sünden, weil wir uns daran gewöhnt haben. Haben unseren Katalog von Sünden zusammengestellt, die wir nicht tun, und die anderen, halt, die werden alle toleriert. Und wir wundern uns, dass unser geistliches Leben stagniert und nicht vorankommt. Dass Gott scheinbar in weiter Entfernung ist dabei. Und es wundert uns nicht oder sollte uns nicht wundern dabei, weil wir selbst in dem, was wir dann tun, Gott zurückstoßen. Das, was der Zöllner hier tut, sollte richtig sein. Der Zöllner hält sich auf Distanz. Wir stellen uns die Frage, warum? Hat er Angst vor Gott? Hat er ein falsches Gottesverhältnis? Ich würde darauf tippen, es ist bei ihm einfach die Demut. Er ist sich seiner Schlechtigkeit bewusst und weiß, eigentlich habe ich gar kein Anrecht, in die Nähe Gottes zu treten. Und deshalb sein vorsichtiges Reden. Deshalb auch dieses die Augen zum Boden richten. Damals für die Juden war es so, ich habe ja gesagt, die schaut nach oben zu Gott. Da war der prächtige Tempel, wir wissen das, mit goldenen Zinnen darauf. Das war eines der Weltwunder der Region damals. Und dann hatte sich ein Jude normalerweise gefreut, da zu sein, zu sehen, ich gehöre auch dazu. Ich bin Diener dieses Gottes, dem dieser Tempel geweiht ist. Er tut das bewusst nicht. Ich glaube, es ist ein Verzicht darauf. Er will sich nicht ablenken lassen von dem Prächtigen, was ringsherum ist. Sondern er ist sich ganz bewusst seiner Distanz und Schlechtigkeit vor Gott. Er sucht nicht selbst Anerkennung. Er sucht keine Entschuldigung des Bösen, was er getan hat, sondern er will Wiederherstellung seiner Person. Er will Rechtfertigung von Gott. Er will Vergebung seiner Sünden haben. Das heißt, er ist sich hier seiner Menschlichkeit durchaus bewusst dabei. Und er verwehrt sich hier die Freude, ihm das alles anzuschauen und bittet um Vergebung. Dann kommen wir zum Vers 14. Ich sage euch, jener stieg, als er Recht bekommen hatte, wieder hinunter nach Hause, eher als jener, denn jeder, der sich selbst erhöhte, wird erniedrigt werden, aber derjenige, der sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Erhöht wird hier benutzt statt rechtfertigen. Am Anfang steht ja, der hat Recht bekommen, der wird gerechtfertigt. Und dieses Rechtfertigen wird hinterher verglichen mit erhöht oder erniedrigt. Dieses Erhöhtwerden ist ja eine Perspektive, die die Zukunft angeht. Und hier haben wir Zukunft in zweierlei Ebene. Nämlich einmal wird ja gesagt, er wird erhöht werden oder das kann einerseits in der Herrlichkeit bei Gott sein, denn wir wissen ja, dass es bei Gott auch ein Preisgericht gibt, wo dann steht, was hast du getan? Und hier geht ein zur Rechten, hier geht ein zur Linken, es gibt das Preisgericht für die Christen. Also wir merken, dass wie du lebst und was du tust, das wird einmal aufgerechnet, wenn hier nicht auf der Erde, spätestens wenn wir einmal vor Gott stehen. Aber ich glaube, dass noch mehr damit gemeint ist, denn im ersten Teil wird ja gesagt, er hatte Recht bekommen oder er stieg gerechtfertigt wieder zurück nach Hause. Das heißt, ein Stück weit, er ging nach Hause und ist seine Sünde und Schuld losgeworden. Der Pharisäer nicht. Der hatte auch Schuld, andere. Aber er ging mit der Schuld wieder nach Hause, weil er eben die Gott gar nicht bekannt hat. Wie lesen wir im 1. Johannesbrief, Kapitel 1? Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt von aller Ungerechtigkeit. Ist das für Ungläubige geschrieben? Nein, wenn wir den Brief anschauen, der 1. Johannesbrief ist an Gläubige geschrieben. Also das heißt, auch wir als Gläubige müssen immer wieder zu Gott kommen und uns und ihn um Vergebung bitten für das, was wir falsch gemacht haben. Es geht nicht darum, dass wir deshalb ewig verloren gehen. Wenn du Christ bist, bist du ja gerettet, weil Jesus für dich gestorben ist. Das musst du tun. Wenn du merkst, du hast etwas falsch gemacht im Leben, dann musst du das auch vor Gott eingestehen. Sonst hilft es dir nichts. Wenn du es nur verdrängst, beiseite schiebst, sagst, das machen doch alle, die Schuld bleibt da. Also stell dir vor, du fährst bei Rot über die Ampel, wirst angehalten und dann sagst du dem Polizisten, das tun doch alle. Hilft das? Normalerweise nicht. Ist er denn ein sehr großzügiger Polizist vielleicht? Oder was weiß ich, also unsere Tochter zum Beispiel. Nicht? Wir sind da immer in Diskussion so mit Internet in letzter Zeit, eine unserer Töchter. Und dann sage ich ihnen, ja, aber, also was willst du da im Internet? Ja, ich will Lieder runterladen. Dann sage ich, ja, aber das ist illegal. Dann hört sie auch darauf, aber das tun doch alle. Nicht? Ja, wenn alle etwas Illegales tun, kann es doch nicht so schlimm sein. Und dann merken wir, das zählt nicht, auch bei Gott nicht. Das spielt gar keine Rolle. Was falsch ist, ist falsch. Und deshalb lüg dir nicht in die Tasche. Wenn du Sachen falsch machst, du wirst vor Gott Rechenschaft ablegen müssen, früher oder später. Und deshalb komm zu ihm und bitte ihn um Vergebung. Da haben wir die Möglichkeit, dass Gott uns wirklich vergibt. Und das ist das, was er uns zu Christen macht. Die Ehrlichkeit einzugestehen, wir sind schuldig vor Gott. Und dann zu Gott kommen im Gebeten zu sagen, glücklicherweise, du hast dafür bezahlt. Sonst müssten wir bezahlen mit unserem Leben. Und ich will das in Anspruch nehmen. Ich will jetzt auch mit dir leben. Ich will dein Kind sein. Und wenn wir Christ geworden sind, hört das nicht auf. Dann sind wir zwar gerettet, das stimmt. Aber wenn wir schuldig geworden sind, müssen wir das immer wieder bekennen und immer wieder sagen. Und das ist eben das, was derjenige hier tut. Also, er geht gerechtfertigt nach Hause. Dieses gerechtfertigt ist ein juristischer Ausdruck. Also das griechische Wort ist ein juristischer Ausdruck. Was bedeutet eben sozusagen vor Gericht gerecht gesprochen, vor Gericht freigesprochen. Und das ist das, was diejenigen erwartet, die Gott um Vergebung ihrer Schuld bitten. Der Zöllner hingegen eben, bei dem geschieht es nicht. Hier ist eine Verwandlung, die stattfindet, dadurch, dass er Gott begegnet ist. Ich möchte euch am Ende noch einige kurze Interpretationen geben, die Personen in der Kirchengeschichte hierin wiedergefunden haben. Eines von Augustinus, den ich auch gestern schon zitiert habe, er hat gesagt, es geht hier eigentlich um das Gebet und um Glauben. Es ist ein Gleichnis gegen den Stolz beim Beten und dagegen andere im Gebet oder in der Realität zu beschimpfen. Es ist die Vermessenheit, nichts nötig zu haben, die hier angeklagt wird. Oder auch sich da um nur Kleinigkeiten zu kümmern und das Wesentliche außer Acht zu lassen. Also Kleinigkeiten könnte man sagen, naja, dass er jetzt verzehntet, ist ja lieb und nett, aber wo ist das eigentliche Problem in deinem Leben? Albert der Große, der hat dazu gesagt, hier wird die menschliche Natur beschrieben, die in erster Linie sich auf das Materielle, das Greifbare, das Äußerliche ausrichtet, das auch schnell in Gesetzlichkeit und veräußerlichte Frömmigkeit münden kann. Luther sagt, das sei das Vorbild, dass wir uns allein am Glauben genügen lassen sollen. Dass es gegen Heuchelei und gegen gute Werke sind, wenn sie dafür eingesetzt werden, uns besser zu machen. Wenn gute Werke dafür da sind, weil wir merken, das ist richtig, das zu tun. Weil wir damit Gott loben wollen. Okay, wenn gute Werke lediglich dafür da sein sollen, um uns besser darzustellen, vergiftet es jede Gottesbeziehung und ist letztendlich nur dafür da, dass wir meinen, uns selbst rechtfertigen zu können oder zu müssen. Nun, was können wir davon mitnehmen? Was könnt ihr davon mitnehmen? Ich hoffe einiges. Ich glaube, jeder von uns muss sich erst einmal irgendwo in einer ruhigen Stunde damit konfrontieren lassen, bin ich vielleicht dieser Zöllner? Habe ich vielleicht gewisse Züge davon? Sicherlich nicht so übertrieben, wie der es tut. Aber ist es so, dass ich manchmal die anderen noch schlechter mache in meinen Gedanken, auf die Christenheit herabschaue, vielleicht sogar gerechtfertigt? Die sind ja so Bibelkritiker, die sind ja so unmoralisch, die sind ja so gesetzlich, die sind ja so, was weiß ich alles, um selbst besser dazustehen. Das heißt nicht damit, und das lernen wir ja auch dabei, diese Bibelverse sagen uns ja nicht, dass wir nicht sagen sollen, was wahr ist. Aber wir sollen es sagen in Liebe, dass es dem anderen hilft und nicht mit dem, dass wir schließlich besser dastehen. Denn das, was uns hier gesagt wird, wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden vor Gott. Das gilt auch für uns. Wenn wir uns darstellen als die, die alles super in der Hand haben und sei es noch ein bisschen fromm verkleidet, keiner von uns wird das ja so tun, wir würden immer am nächsten sagen, ja, aber Gott sei ja Dank dafür und Gott gelobt und danke so, aber es kommt auf selber hinaus, ist nur eine andere Floskel. Da, glaube ich, sollten wir uns alle hinterfragen, wie sieht unsere Selbstgerechtigkeit aus? Seid gerecht und lebt gut, gar keine Frage, das sollen wir tun, aber lasst es nicht zur Selbstgerechtigkeit kommen, bildet euch nichts drauf ein. Habt trotzdem ein offenes Auge dafür, was Gott euch noch zeigen will, wo in eurem Leben Sachen nicht in Ordnung sind. Und dann versucht es nicht zu verdrängen, euer Gewissen nach eurem Leben auszurichten, sondern umgekehrt euer Leben nach eurem Gewissen. Lasst euer Gewissen von Gott prägen, dass er immer wieder euch Dinge zeigen kann, die falsch liegen. Und dann kommt zu Gott, bittet ihn um Vergebung, empfangt Vergebung und ihr könnt gerechtfertigt wieder nach Hause gehen, so wie Jesus es über den Zöllner gesagt hat. Ich bete mit euch. Vater im Himmel, vielen Dank auch für dieses Gleichnis, das ist anschauliche Gleichnis, wo wir uns hineinversetzen können in diese beiden Männer, die im Tempel stehen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns allen deutlich machst, wo wir in der Gefahr stehen, so Zöllner zu sein. Und dass wir nicht dieselben Fehler machen, nicht dabei stehen bleiben, nicht in so eine veräußerlichte Frömmigkeit hineinfallen. Ich möchte dich bitten, dass du uns dann aber auch hilfst, trotzdem ein gutes Leben zu führen, dass du uns Kraft dafür gibst, Dinge zu machen, die du gut findest, die du richtig findest. Und hilf du uns dabei, auch ein Auge auf unsere Geschwister zu haben, dass wir ihnen helfen können, ebenfalls ein solches Leben zu führen, zu entscheiden, zu leben, zu handeln, so wie du es willst. Und auch wenn es uns weh tut, möchte ich dich bitten, zeig du uns immer wieder vorsichtig, wo wir was falsch machen, dass wir Dinge verändern können, dass wir erfahren, dass du uns auch beistehst. Und vielen Dank dafür, dass ich immer wieder erfahren konnte, dass du Geduld hast, dass du Vergebung gibst und auch dafür, dass du Kraft gibst, Dinge im Leben zu verändern, auch wenn es über eine längere Zeit hin nötig ist, da Veränderung anzustreben. Danke dafür. Amen. Dann entlasse ich